Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Das Thema, über das wir Sie heute am 19. November 2021 informieren wollen, das Comeback von Mercedes-Benz oder was Daimler-Chef Ola Källenius besser macht als Volkswagen-Primus Herbert Diess. Ich bin Sven Clausen und freue mich, dass Sie heute dabei sind.
Hier ein Hinweis des heutigen Werbepartners DZ Bank, dem Experten für den Mittelstand. Wir stehen Ihnen als leistungsfähiger Finanzexperte zur Seite, suchen gemeinsam mit Ihnen nach neuen Chancen und bieten im Verbund mit den Volksbanken Raiffeisenbanken für jede Anforderung maßgeschneiderte Lösungen. Dabei agieren wir genossenschaftlich, partnerschaftlich und leistungsstark. Mehr unter dzbank.de.
Seit einem Vierteljahrhundert zeichnen wir gemeinsam mit einer Jury aus, wer in Deutschland im jeweiligen Jahr der beste Manager oder die beste Managerin ist. In diesem Jahr fiel unsere Wahl auf Ola Källenius, den Chef von Daimler. Die Begründung in Kurzform: weil er Daimler wiederbelebt und modernisiert hat. Das mag auf den ersten Blick erstaunlich wirken, denn in der Öffentlichkeit ist ein anderer Autoboss mit seinen Elektromodellen und seinen Ideen von der Mobilität der Zukunft viel präsenter. Herbert Diess, der Chef von Volkswagen. Aber wir beim Manager Magazin sind ja nicht für die ersten Blicke zuständig, sondern für den tiefen Blick unter die Oberfläche. Und da zeigt sich eben, Ola Källenius macht es derzeit deutlich besser. Warum und wie genau? Darüber wollen wir Sie heute informieren. Wir, das ist zum einen Margret Hucko, die Sie sicherlich noch aus der vergangenen Woche erinnern. Margret hat ein ganz besonderes Themenportfolio. Neben dem Einzelhandel sind das auch beträchtliche Teile der Autowelt, unter anderem eben Daimler. Guten Morgen, Margret.
Hallo Sven.
Und das ist Michael Freitag, der einen noch beträchtlicheren Teil der Autowelt für uns im Blick hat, unter anderem Volkswagen. Guten Morgen, Michael.
Moin, freue mich da zu sein.
Wir uns auch. Margret, Mercedes-Benz, die Pkw-Marke des Daimler-Konzerns, gilt ja als wertvollste deutsche Marke. Als Ola Källenius am 22. Mai 2019 seinen Job als Daimler-Chef antrat, was für einen Konzern fand er da vor?
Ich würde sagen, einen verunsicherten Konzern, denn das Unternehmen stand vor einer großen Umstrukturierung in eine Holding mit drei unabhängigen, voneinander agierenden Unternehmen mit den Pkw, Trucks und dem Mobilitätsgeschäft. Und was vielleicht noch viel schwerer wiegt, war nach den goldenen Zetsche-Jahren befand sich der Konzern in einem Abschwung. Das operative Ergebnis war Ende 2018 um mehr als 20% eingebrochen. Also die Zeiten waren nicht mehr so rosig. Der Stern hat zum Sinkflug angesetzt. Und hinzu kamen operativ diverse Probleme, wie verschiedene Modellanläufe, die nicht funktioniert haben. Und über all dem schwebte dann auch noch der Dieselskandal.
Und Elektromobilität, was hatten die da zu bieten?
Auch da war Mercedes, der Erfinder des Automobils, ziemlich abgehängt. Der Newcomer Tesla hat die Stuttgarter ziemlich vorgeführt. Es gab bis dahin ein Modell, das gerade in der Pipeline war und das sich dann auch später als, ja, man kann schon sagen, anfänglicher Rohrkrepierer entpuppt hat. Also es war alles andere als toll, was Källenius übernommen hat.
Jetzt sind wir knapp 30 Monate später. Wo steht der Konzern heute?
Ja, das ist schon eine enorme Leistung, die Källenius hingelegt hat. Mit wenig Aufregung nach außen, kann man sagen. Er hat Daimler komplett umgekrempelt. Und er will Daimler nach wie vor zu einem digitaleren, ökologischeren und profitableren Autohersteller machen und mit Erfolg. Denn zuletzt war Daimler der profitabelste unter den Premium-Herstellern.
Und anfangs sagtest du, als er angefangen hat, da stand es auch nicht gut um die Finanzen, also Gewinneinbruch. Wie sieht's da derzeit aus?
Also Daimler ist aktuell der profitabelste unter den Premium-Herstellern und das ist dem zu verdanken, dass Källenius zusammen mit seinem Finanzvorstand Harald Wilhelm, die beiden haben zeitgleich angefangen, doch ganz ordentlich gespart haben. Also das, was sie als Sparprogramm vorgefunden haben, nämlich das Sparprogramm Move, das wurde nochmal drastisch verschärft. Ganze Fabriken zum Beispiel veräußert, wie das Smartwerk in Hambach, tausende von Stellen gestrichen. Ja, also da ist ordentlich auf der Kostenseite was passiert.
Und bei der E-Mobilität sah es ja ganz schlimm aus, als Källenius seinen Job angetreten hat. Wie hat sich Mercedes-Benz da fortbewegt?
Klar ist, dass, glaube ich, alle deutschen Hersteller immer noch Nachholbedarf haben, was die E-Mobilität angeht. Aber auch da sieht man bei Källenius vielleicht das deutlichste Bekenntnis zur E-Mobilität. Denn es ist gerade ein paar Tage her, da endete die Klimakonferenz von Glasgow und Kelenius war der einzige der deutschen Autobosse, der die Abschlusserklärung der Klimakonferenz unterschrieben hat, wonach 2040 weltweit kein Verbrenner mehr zugelassen werden soll.
Gibt es auch ein paar harte Zahlen und Fakten, an denen man den Erfolg des Daimler-Chefs festmachen kann?
Da muss man ja nur auf den Börsenkurs gucken, der in der Zeit von Kelenius deutlich gestiegen ist, grob gesagt um etwa 30%. Und das ist natürlich ein ganz anschaulicher, messbarer Erfolg.
Michael, weiten wir mal den Blick auf die gesamte Autobranche. Wie wurde Daimler vor 30 Monaten gesehen, wie jetzt und wo sind Sie tatsächlich technologisch auch vorangekommen? Das ist ja mal der Kern des Erfolgs.
Naja, erstmal kurz zusammengefasst. Das war noch das Unternehmen von Dieter Zetsche. Der hatte das Unternehmen 13 Jahre geführt, war auch die meiste Zeit ziemlich erfolgreich. Hatte eine schwierige Zeit 2012, 2013, aber danach ging es ziemlich aufwärts. Nur in der Endphase hat er ziemlich die Lust und die Konsequenz verloren. Und deshalb auch dieser doch etwas schwierige Zustand, als er übergeben hat. Und dann hing über der Sache auch noch, dass Dieter Zetsche 2 Jahre später als Aufsichtsratsvorsitzender zurückkommen wollte. Das, davor graute nun wirklich allen, den Investoren, aber auch vielen intern. Nur wurde dann der Druck so groß, dass er sich irgendwann entscheiden musste, er will das Amt vielleicht doch nicht. Natürlich freiwillig ist, das ist natürlich klar. Und dann kam Bernd Pischetsrieder. Das zeigt so ein bisschen, ja, wie schwierig die Lage eigentlich war. Denn ein Aufsichtsratsvorsitzender Bernd Pischetsrieder, der Mann war vorher Vorstandschef von BMW und von Volkswagen. Also eigentlich wäre das früher undenkbar gewesen. Aber das Ergebnis war dann, erstens stand Daimler bei den Investoren wieder viel besser da. Zweitens hatte Ola Källenius freie Hand. Dieter Zetsche hätte sicher einiges beeinträchtigt, was oder vielleicht gebremst, was Källenius danach an Entscheidungen getroffen hat. Also das hat ihm wirklich sehr geholfen.
Und technisch im Vergleich zu der Konkurrenz, wo steht Daimler respektive die Pkw-Marke Mercedes-Benz heute da?
Das ist noch schwierig zu beurteilen. Da ist vieles Ankündigung bislang. Es gibt eine neue S-Klasse als Verbrenner und auch supermodern als elektrischer EQS. Das sind tolle Luxusautos, aber das sind keine Källenius-Autos. Die sind noch in der Zeit von Zetsche aufgesetzt und zum großen Teil entwickelt worden. Und Ola Källenius war zwar vorher Entwicklungsvorstand, aber hat da nicht die ganz großen Akzente gesetzt. Da muss der erst noch zeigen. Er hat jetzt die Signale gegeben, electric only, so früh wie möglich. Aber welche Autos da kommen, warten wir es mal ab.
Okay, trotzdem, wenn man auf die vergangenen 30 Monate zurückblickt, eine wirklich ansprechende Leistung. Deswegen hat da unsere Jury ja Ola Källenius auch zum Manager des Jahres gewählt. Margret, was ist das eigentlich für ein Managertyp, Ola Källenius? Was sind seine Erfolgsfaktoren?
Mhm. Also Källenius ist vielleicht vom Auftritt her so ein bisschen der Anti-Zetsche. Also Zetsche war schon eher der Bühnentyp. Ich will jetzt nicht sagen, dass Källenius sich versteckt. Das tut er nicht. Aber er kommt deutlich rationaler rüber. Er ist weniger der Auto-Freak, würde ich sagen. Vielmehr der Zahlenmensch. Und das merkt man auch an dem, was er tut. Er ist total zahlengetrieben, super rational. Und das ist das, es klingt vielleicht so banal, und das ist auch einer seiner Erfolgsfaktoren, dass das, was er analysiert hat, konsequent umsetzt. Und ja, das führt aber auch dazu, dass einige der Mitarbeiter, auch in Führungspositionen, sagen, der Typ ist mir zu cool, ihm fehlt an Empathie. Das ist vielleicht das, was man als Schwachstelle ausmachen kann. Aber vielleicht ist es auch genau das die Stärke des Erfolgs. Aber das ist das, was sozusagen andere als Schwachstelle empfinden.
Also cool im Sinne von kühl.
Ja, das war jetzt vielleicht zu nett von mir ausgedruckt. Cool. Ja, doch eher kühl.
Ich dachte immer, wer als Chef oder Chefin im 21. Jahrhundert Erfolg haben will, der braucht genau das, nämlich Empathie, das, was Ola Källenius abgesprochen wird, weil das normale MBA oder BWL-Handwerkszeug, das kann sich mehr oder weniger jeder drauf satteln.
Ja, ich würde ihm jetzt auch nicht komplett die Empathie absprechen. Vielleicht kann er sie nicht richtig zeigen. Das ist ja was anderes, ob ich Empathie habe oder ob ich sie vielleicht auch zeigen kann. Ich finde, man sieht darin, dass er kein kompletter Eisklotz ist, dass er doch oft, und das sagen auch seine Kritiker, immer ein offenes Ohr hat, selbst für Andersdenkende. Also er ist durchaus offen für Kritik. Das heißt natürlich nicht, dass man ihn umstimmen kann oder dass man eine Garantie hat, ihn umzustimmen. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall was, was man ihm positiv anrechnen muss. Er hört sich erstmal alle Meinungen an. Und da gibt es vielleicht auch noch eine ganz nette Anekdote. Ich glaube, die Deutsche Umwelthilfe kann man zu Recht als Feind, ist vielleicht zu hart, aber doch sehr, sehr kritischer Wegbegleiter von Daimler bezeichnen. Und mit dessen Chef, Jürgen Resch, hat er sich mehrere Stunden auf dem Bodensee unterhalten, was ich übrigens souverän von beiden Seiten finde, sowohl von Resch und auch von Källenius, sehr konstruktiv und integer waren beide auch noch. Das, diese Anekdote kommt auch bei uns in der Geschichte, wird die wiedergegeben. Leider waren beide zu integer, uns die Details des Gesprächs zu erzählen. Ja, aber spannend ist es trotzdem.
Da war auch keine dritte Partei Person dabei, die einem da hätte helfen können. Schön, dass du es trotzdem rausgefunden hast. Wenn du es in Kurzform gießen kannst, bitte. Warum ist Källenius bislang erfolgreich?
Ja, lustigerweise sind das ganz banale Faktoren. Es klingt schon fast wie Allgemeinplätze, aber ich denke, das, was ihn so stark macht, ist einfach die Konsequenz in der Umsetzung. Problemanalysen beherrschen viele. Aber dann auch das anzupacken, was man zuvor als Schwachstelle ausgemacht hat, das können nicht so viele und das macht er auch tatsächlich mit aller Härte.
Hier noch ein Hinweis des heutigen Werbepartners DZ Bank, dem Experten für den Mittelstand. Wir sind überzeugt, eine gute Partnerschaft zeichnet vor allem eines aus, eine gemeinsame Haltung. Denn nur gemeinsam mit unseren Kunden können wir leistungsfähige Lösungen erarbeiten, die Bestand haben. Mehr unter haltung.dzbank.de.
Michael, schauen wir auf Herbert Diess, den Volkswagen-Boss. Welche der Erfolgskriterien, die Margit gerade für Ola Källenius genannt hat, treffen denn auf ihn zu?
Um es kurz zu machen, vielleicht in ein paar Stichworten. Strategisch hat Herbert Diess einen Top-Überblick. Die Strategie für 2030, da ist alles drin, alle Linien gesetzt, erkannt, wunderbar. Technisch, hohes Verständnis, das berichten alle. Der ist tief in den Themen, wahrscheinlich auch deutlich tiefer als Ola Källenius. Auch Haken dran. Empathie, da würde ich sagen, das ist eine ganz spezielle Empathie, die Herbert Diess hat. Der erkennt sehr genau, wo die Angriffspunkte seiner Gesprächspartner sind. Der sieht das, attackiert sie, provoziert sie. Das ist Management bei Herbert Diess. So, das vierte dann, Konsequenz. Das wirkt nach außen so, als sei der Mann sehr konsequent. Fordert immer wieder Personalabbau und so weiter. Nur, wenn man guckt nach 2, 3 Jahren, dann sind die Sachen eben oft nicht umgesetzt. Und das macht momentan vielen Sorge im Konzern. Wir haben das auch in der neuen Story jetzt so ein bisschen beschrieben. Also das ist eins seiner Probleme.
Also eigentlich genau das, was Källenius auszeichnet, nämlich die Konsequenz, Umsetzungsstärke, die fehlt, Herbert Diess.
Ja, genau so. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einem der Mächtigen dort, der sagte, Herbert Diess' Vorgänger, Matthias Müller, der ist am Ende genau daran gescheitert, zumindest war das einer der Punkte, dass ihm die strategische Weitsicht fehlte. Jetzt, ein bisschen tragisch, Herbert Diess hat genau diese Weitsicht, der stößt die richtigen Dinge an und dann läuft ihm aber im Konzern gerade aktuell auch vieles aus dem Ruder. Der stößt an, dann verliert das aber aus den Augen, hält die Projekte nicht genügend nach, ist schon wieder beim nächsten und das funktioniert nicht so, wie es sollte bei Volkswagen dann.
Da würde mich noch ein paar Details mehr interessieren. Also der Volkswagen-Konzern ist ja unvergleichlich komplex mit enorm vielen Marken. Die Betriebsräte, die Gewerkschaft, die IG Metall hat einen enormen Einfluss. Niedersachsen ist Großaktionär und sehr mächtig. Trotzdem schien Herbert Diess den Riesenkonzern in Windeseile auf Elektromobilität umgesteuert zu haben. Was gibt's denn da auf seiner Habenseite bislang?
Ja, bleiben wir mal bei Elektro. Herbert Diess ist 2015 angefangen, kurz vorm Dieselskandal. Da waren die ersten Elektroprojekte, modularer Elektrobaukasten. Das war gerade aufgesetzt. Wirklich dran geglaubt hat niemand. Dann kam Herbert Diess und hat diesen Umbau auf Elektro begonnen. Schon als VW-Chef. Da hat er diese heutige ID-Serie aufgesetzt, beziehungsweise dann beschleunigt den ID3, den ID4, den ID-Bus, diesen elektrischen Bulli, den wir demnächst noch bekommen. Aber da gab es noch viele Zweifler im Konzern. Bremser, gerade in der mächtigen Entwicklungsabteilung. Dann ist er selbst Vorstandsvorsitzender geworden, Frühjahr 2018. Und dann ging es wirklich schneller voran. Dann hatten diese Bremser, Zweifler im Konzern, in der Entwicklung. Die hatten aber plötzlich keinen Einfluss mehr. Dann lief das viel schneller als gedacht mit der Nachfrage Elektro. Insgesamt wurde Elektro schneller beliebt und Diess hat dann nachgezogen, hat dann auch mitgezogen, als zum Beispiel Markus Duesmann als Audi-Chef die Ansage gemacht hat, ab 2026 bringt er keinen neuen Verbrenner mehr auf die Straße. Herbert Diess hat die nächste Elektrogeneration für 2026 aufgesetzt. Das läuft also alles. Sogar den Tech-Konzern, Software-Konzern Volkswagen hat er angekündigt. Was daraus wird, werden wir dann sehen.
Trotzdem, so hast du recherchiert und bist mit deiner Geschichte, mit den Informationen jetzt in den vergangenen Tagen auch stark zitiert worden, muss Herbert Diess bei Volkswagen mit seinem Rauswurf rechnen? Ich glaube, so muss man es wohl formulieren. Warum?
Na, das ist ja ein Konflikt vor allem mit den Arbeitnehmern, der schon länger läuft. Und ich fasse es mal zumindest diesen Konflikt so zusammen. Das ist eine Vertrauensfrage. Die Arbeitnehmervertreter, Betriebsratschefin Cavallo vor allem, vorher auch schon ihr Vorgänger Bernd Osterloh, die trauen den Zusagen des Vorstandsvorsitzenden nicht mehr. Das ist schon länger so, wird aber immer schlimmer. Man muss sich das mal vorstellen. Zuletzt hat Herbert Diess nach viel hin und her im Juli einen neuen Vertrag bekommen, vorzeitig, weitere 4 Jahre Vorstandsvorsitzender. Und da gab es eine Absprache, dass jetzt aber bitteschön alle zentralen Dinge vorher auch mit den Arbeitnehmern diskutiert werden. Zumindest alles, was die Arbeitnehmer betrifft. 2 Monate später ging es wieder los und Diess hat seine Leute aufgefordert, Szenarien zu entwickeln, um den Abbau von 30.000 Mitarbeitern zu verhindern bei VW. Frau Cavallo wusste nichts und es gab noch ein paar andere Sachen. Das Vertrauen ist, ja, so scheint es fast endgültig zerstört. Das wird ganz schwierig, das wieder herzustellen. Und ich weiß es nicht, ob das schlimmer noch fast ist. Viele Teile des Managements verlieren auch das Vertrauen. Die wissen nicht recht, wo will er genau hin? Welche Projekte werden jetzt weitergeführt? Welche verliert er wieder aus den Augen? Und das funktioniert so auf Dauer natürlich so sehr schwierig.
Vertrauensverlust ist schon schlimm genug, aber es gibt auch operative Fehler.
Ja, schon. Schauen wir mal auf sein bislang größtes Projekt oder sagen wir zumindest das, was in der Öffentlichkeit am stärksten beachtet wurde. Das ist ja die ID-Serie. Die hat die Erwartungen bislang nicht wirklich erfüllt. Ich kann mich noch erinnern, das war auf einem Autosalon, ich glaube 2016. Da hat Herbert Diess das Auto angekündigt und zwar mit der Ansage, dieses Auto, das wird also Elektro für alle, der ID3. Und der wird nicht teurer als ein Golf Diesel. Ich erinnere mich noch, da Audi-Chef war damals Rupert Stadler, der hat gesagt, das ist unmöglich, das geht nicht. Herbert Diess hat das geschafft. Jetzt könnte man sagen, großartig. Ja, aber wie hat er das geschafft? Er hat Ladetempo rausgenommen. Der ID.3 lädt an der Säule nicht so schnell wie ursprünglich mal vorgesehen. Der hat sehr viel Plastik im Innenraum, so viel, dass man jetzt sagt, müssen wir doch mal ein bisschen aufbessern, damit die Leute das auch gut finden. Das ist vielleicht kein VW-Niveau. Und auch Infotainment, das passt nicht. Das Cockpit, der Bildschirm, das ist nicht das, was die Leute heute wollen. Das geht vielleicht in Deutschland noch, weil hier diese Digitalerwartungen noch nicht so hoch sind an ein Auto in der Größe Polo oder Golf. Wenn ich damit aber nach China gehe, für die ist das oldschool, veraltet. Die akzeptieren diese Art Connectivity, Digitalität nicht. Das reicht einfach nicht. Und dementsprechend sind auch die Verkaufszahlen dort ziemlich schwach. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gäbe mehr.
Und China ist der wichtigste Markt für Volkswagen. Ne? Was Calenius und dies gemein haben, ist, beide brechen Beharrungskräfte in ihren Unternehmen und machen sich dadurch auch Menschen zu Gegnern. Könnte jemand wie Calenius auch einen solch speziellen Konzern wie Volkswagen führen? Michael, vielleicht fängst du an.
Och, ich denke schon, warum nicht? Der Mann ist sehr konsequent, unglaublich rational, macht sich dabei aber nicht so sehr Feinde wie Herbert Diess. Geht Tabuthemen an, setzt die auch um und macht das so, dass die Arbeitnehmervertreter bei Daimler auch am Ende mitziehen. Und man darf am Ende auch nicht vergessen, Volkswagen ist komplex, das ist kein einfacher Konzern. Aber wenn ich in den Vorstand schaue, da ist Porsche-Chef Oliver Blume, da ist Audi-Chef Markus Düßmann, Personalvorstand Gunnar Kilian, das sind alles Top-Leute, sehr stark. Und die sind teamfähig. Also die könnten sicherlich auch gemeinsam mit Ola Källenius eine wunderbare Leistung da abliefern.
Margret, was meinst du?
Ich denke auch, dass er es können würde. Aber die Frage ist, ob er das will. Eher nicht, denke ich. Weil er ist bei Daimler auch noch nicht am Ziel. Er hat sich viel vorgenommen. Das erste Programm, das er aufgelegt hat, da war er noch nicht mal Chef. Das hieß Ambition 2039. Ob er jetzt so lange macht, würde ich auch mal ein Fragezeichen hintermachen. Aber das zeigt einfach, wie weit er blickt. Und dass er sicherlich noch einige Zeit bei Daimler bleiben möchte.
Also wenn Herbert Diess bei Volkswagen seinen Job verlieren sollte, dann müssten die sich vermutlich woanders umgucken als bei unserem Manager des Jahres 2021. Margret, vielen Dank.
Dafür nicht.
Vielen Dank, Michael.
Es war mir eine Freude. Bis denn.
Das war der Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Wenn Sie wissen wollen, was es braucht, um in Wolfsburg als Topmanagerin oder Topmanager zu überleben, und wenn Sie mehr über den Umbau der deutschen Autowirtschaft wissen wollen oder gleich der zur neuen Mobilität insgesamt, dann empfehle ich Ihnen unseren Mobility-Newsletter. Sie finden ihn in der App oder auf unserer Website in unserem Newsletter-Angebot und natürlich in den Shownotes. Margret Hucko, Michael Freitag, Philipp Fackler, der diese Folge für Sie produziert hat, und ich bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund und optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrem Wochenende.
Zum Abschluss nochmal ein Hinweis des heutigen Werbepartners DZ Bank, dem Experten für den Mittelstand. Wir sind überzeugt, eine gute Partnerschaft zeichnet vor allem eines aus, eine gemeinsame Haltung. Mehr unter haltung.dzbank.de.